Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Erzähl mir von Wien, unseren akustischen Spaziergängen durch diese schöne Stadt. In der aktuellen Staffel beschäftigen wir uns mit dem Wien von Franz Grillparzer. Es ist insofern sehr interessant, weil er extrem oft umgezogen ist in der inneren Stadt. Sein 230. Geburtstag wird heuer gefeiert und deshalb spazieren wir auf seinen Spuren durch die Wiener Innenstadt. In der ersten Folge unserer Staffel haben wir über sein Leben gesprochen, in der letzten Folge über seine Jugend und seine Jugendliebe Charlotte. Und auch diese Folge werden wir wieder mit einer Frauengeschichte verknüpfen, nämlich mit der Liebe zu Katharina Fröhlich. Bevor es losgeht, bitten wir euch auch, uns beim Ö3 Podcast Award zu nominieren. Das kann man noch bis zum 5. Februar 2021. Und wir würden diesen Podcast Award total gern gewinnen, aber dazu brauchen wir eure Unterstützung. Also bitte votet für uns auf der Ö3 Website. Oder einen Link gibt es auch auf unserer Website www.erzählmirvon.wien beziehungsweise auf unseren Social Media Kanälen. Also folgt uns, folgt uns, folgt uns, nominiert uns, nominiert uns, nominiert uns. Ja, jetzt aber zurück zum Drama, zu Grillparzer. Und ich sage Servus, Fritzi.
Servus, Edith.
Erzähl mir von Wien.
Gerne.
Erzähl mir von Wien. Geschichte und Geschichten präsentiert von Edith Michaela und Fritzi Kraus.
Fritzi, also wir haben in der letzten Folge gehört, dass Franz Grillparzer in die Frau seines Cousins Charlotte verliebt war. Irgendwann einmal es ist nicht so ganz gut ausgegangen. Grillparzer ist nach Italien abgefahren und hat dort auf einer Reise Ablenkung gesucht oder neue Inspiration. Und da steigen wir heute ein. Wann war denn Grillparzers Reise nach Italien?
Das war 1819 und zwar, ja, er hat eine tiefe Depression gehabt, weil seine Mutter Suizid begangen hat. Mhm. Und da ist er nach Italien gereist. Mit Hilfe seines Cousins Baumgarten hat er sehr komfortabel reisen können, weil der ja Verbindungen gehabt hat, wie wir letztens gesagt haben, zur Kaiser, also er war im Dienst der Kaiserin Caroline Auguste. Im Übrigen hat die geheißen, nicht Marie Caroline. Und da hat er dem
Marie Caroline war die Königin von Neapel, die Tochter von
das war die, ja, genau. Im Übrigen auch eine Schwiegermutter von Kaiser Karl, von Kaiser Franz. Aber das ist schon wieder eine andere Geschichte. Also gut, der Grillparzer ist relativ oder sehr bequem gereist, hat in Venedig Station gemacht, da hätte er sogar die Gelegenheit gehabt, den Lord Byron kennenzulernen. Hat er aber dann nicht gemacht. Da hat er immer Hemmungen gehabt. Abgesehen davon, dass sein Reisegefährte weiter wollte, und da ist dann nach Rom. Und in Rom war auch die Kaiserin und der Kaiser auf Besuch zu dieser Zeit.
Zufällig.
Ja, ich glaube schon, dass es ein Zufall war. Und der Grillparzer ist halt dort herumgegangen und hat, abgesehen von seinen üblichen Leiden, hat es ihm sehr gut gefallen.
Leiden waren Verdauungsprobleme und
Probleme hat er immer gehabt.
Schnupfen.
Ja, ist auch dort, ist auch da niedergelegen. Mhm. Italienisch als Arzt ist gekommen. Er schreibt in seiner Selbstbiografie, dass das also noch schlechter geworden ist. Aber dann, durch einen glücklichen Zufall, war nämlich Kaisers dort und der kaiserliche Leibarzt ist zu ihm gekommen und hat ihn kuriert.
Also an dieser Geschichte erkennt man, dass der schon ganz gut integriert war am Wiener Hof und in der Wiener Gesellschaft.
Ja, mehr oder weniger, ja.
Ich meine, so ein hoher Leibarzt vom Kaiser.
Ja. Er war bekannt jedenfalls schon. Mhm. Und er beschreibt da eine sehr nette Geschichte. Und er hätte die Gelegenheit gehabt, den Papst zu treffen. Mhm. Und hat aber gesagt, also zu einer Art Audienz zugelassen zu werden, hat aber gesagt, nein. Weil er wusste, dass man dem Papst die Hand küssen muss. Und er hat gesagt, der geht nicht wohin, wo er jemanden anderen die Hand küssen muss.
Ja, das ist eigentlich schon fast Corona-konform. 200 Jahre vor unserer Zeit.
Und dann geht er spazieren und trifft einen Bekannten und der sagt ihm, du, es gibt die Möglichkeit, dass der Papst Rosenkränze segnet. Also, was die Kugel. Mhm.
Ja, kann ich.
Da denkt sich, gute Idee, schreibt er in seinen Memoiren, gute Idee, er bringt irgendwelchen Damen seiner Gesellschaft vom Papst gesegnete Rosenblätter mit,
okay.
Kauft welche und geht am nächsten Tag mit diesem Bekannten in den Vatikan. Da hat man sie auf den Boden knien müssen und hat vor sich die Rosenkränze aufgelegt. Nur was er nicht gewusst hatte, dass der Papst segnet die Rosenkränze mit einem Kreuz und er muss dann dem Papst die Füße küssen.
Wow.
Und da schreibt er, also wirklich sehr selbstironisch, dass er vom Handkuss Abstand genommen hat und dann hat er ihm die Füße küssen müssen.
Das ist sehr lustig.
Und also von Rom natürlich, von den römischen Ruinen und von der Antike war er halt hingerissen und Rom und Neapel danach hat ihm sehr gut gefallen.
Verständlicherweise.
Bitte?
Verständlicherweise. Ich finde Rom und Neapel auch super. Ja.
Und er ist dann, ist immer aufs Forum Romanum und dann hat er ein Gedicht, ja, und da hat er beim Kolosseum gesehen, dass am Kolosseum ein Kreuz ist. Und das hat ihm wahnsinnig empört, weil er hat gefunden, dass es eigentlich eine Entweihung der Antike ist.
Mhm.
Und hat ein Gedicht geschrieben, das Campo Vaccino heißt.
Mhm.
Und von dem er selber sagt, dass es eigentlich eines seiner schlechtesten ist. Aber
und deshalb werde ich euch das vorlesen, oder?
Da gibt es eben einen Vers, den du jetzt bitte vorliest.
Mhm. Okay, also Campo Vaccino. Kolosseum Riesenschatten, von der Vorwelt Machtkoloss, liegst du da im Todsermatten, selber noch zum Sterben groß? Und damit, verhöhnt, zerschlagen, du den Martertod erwarbst, musstest du das Kreuz doch tragen, an dem herrlicher du starbst.
Ja, also ja. So. Und so geht es halt. Er
ist schwülstig.
Er bezeichnet in dem Gedicht den Kaiser Konstantin als denjenigen, der eigentlich am Untergang Roms schuld ist, weil er das Christentum gebracht hat und so halt. Also er wirklich. Und er kommt dann nach Wien und der Schreivogel, sein Gönner, der Burgtheater-Dramaturg, veröffentlicht es im Aglaia-Almanach, hat das geheißen. Und das wird verteilt oder verkauft und auf einmal kommt der Riesenaufschrei von der Zensur, dass es ja die total
Wahnsinn ist. Und total schlecht.
Ja. Also jedenfalls mussten die aus allen Almanachen die Seite mit diesem Gedicht herausschneiden.
Mhm.
Aber es waren 400 schon verkauft und die haben natürlich dann einen Wert gehabt. Und jeder war total gierig auf das Gedicht und der Grillwatzer schreibt ihm, es war eines seiner schlechtesten Gedichte und der größte Erfolg, den er jemals
hatte. Es ist sozusagen der Streisand-Effekt, wenn man glaubt, man kann es ausmerzen im Vormärz, dann oder halt dann noch später so, dann wird es natürlich umso berühmter, das ist eh klar.
Ja.
Und umso diskutierter. Ich meine, es ist jetzt wirklich ein bisschen schülstig, das Gedicht, aber ja, wenn es verboten ist, ist es natürlich interessant.
Und er möchte vielleicht, man muss ihm das zugute halten, vielleicht den Schreivogel, der ja sehr gut zu ihm ist, entlassen und kriecht sozusagen zu Kreuze. Und der Kaiser ist empört, der sagt nur dazu, war er gemeinsam mit ihm in Rom und schreibt dann so ein Gedicht. Und
das ist ein Wahnsinn.
Da entschuldigt sich der Grillparzer und dreht es um und sagt, er hat das eigentlich nicht so gemeint, sondern er hat gemeint, dass ein Kreuz, das Zeichen des Christentums, dort steht, wo Menschen und Tiere getötet worden sind. Also das ist...
Ja.
Und was vielleicht so nicht dazu gehört, aber was ich lustig finde, du weißt, wir haben geredet von den Pockenimpfungen.
Ja, genau, wo die Leute geglaubt haben, es wachsen in den Kuhäuter.
Ja, aber das waren ja Vakzine, nicht? Weil das, der Campo Vaccino ist ja auch, weil das ist eben der Teil vom Forum Romanum, wo die Kühe dann geweidet haben.
Da Vacca, auf Italienisch.
Ich habe ein Bild gesucht von dem Campo Vaccino bei Google und da gibt es ein Bild von Claude Lorrain und drunter steht der Impfstoffcord von Claude Lorrain. Campo Vaccino.
Impfstoffkord, also interessant.
Ja.
Ah, da möchte ich auch gerne mal wieder hinreisen.
Hm, nach Rom.
Nach Rom, ja.
Ja, sofort. Und ja, also da, er kommt nach länger, also er wollte 3 Monate bleiben, er ist aber 4 Monate ausgeblieben, aber das war anscheinend nicht so dramatisch bei ihm. Und möchte also an der Medea weiterschreiben und es sind ihm sämtliche Ideen verloren gegangen.
Lass uns ganz kurz über Medea reden. Das ist ja eine Trilogie, die er geplant hatte, wo, die heißt Das Goldene Vlies, wo es darum geht, ums Goldene Vlies halt. Und die eine Figur, die immer durchgeführt wird durch diese 3 Stücke, ist die Medea.
Das ist die einzige, die in allen 3 Stücken ankommt.
Oder? Und das einzige Stück von dieser Trilogie, das nach wie vor aufgeführt wird, ist eben Medea, oder?
Es wird fast nur mehr die Medea aufgeführt. Mhm.
Und wir haben ja in einer früheren Folge schon darüber gesprochen, dass es immer ein weibliches Vorbild für seine Rollen gab. Wer war das bei Medea?
Die Charlotte.
Ah doch, jetzt wieder.
Wie gesagt, der war ohne Antrieb, dann hat er sich hingesetzt, schilderte, hat Klavier gespielt, da sind ihm die Ideen wieder gekommen. Aber dann hat er mit der Charlotte das Verhältnis wieder aufgenommen und ja, dann hat er das vollbracht.
Das ist eine interessante Frauenfigur an und für sich.
Die ist sehr interessant, die ist die Rolle für alle Heroinen gewesen. Das erste Mal hat die Sophie Schröder das gespielt, war schon etwas ältere.
Klingt nach einer coolen deutschen Schauspielerin.
Ja.
Sophie Schröder.
War es auch. Und die hat das als erstes gespielt. Die hat als ältere Frau ein Verhältnis mit einem jungen Maler Moritz Duffinger gehabt.
Der dann später nochmal unterkommen wird.
Wird uns noch unterkommen. Hat mit ihm 2 oder 3 Kinder gehabt. Und mit Duffinger. Die Frauen haben aber alle eigentlich den letzten Teil gespielt als diese dramatische Figur. Mhm. Weil die Medea entwickelt sie ja. Die ist ja am Anfang nicht so. Im ersten Teil, im Gastfreund.
Gastfreund, ja.
Gastfreund nicht so. Und was auch bezeichnend ist, der Jason, der bleibt farblos. Der bleibt, also der ist nicht nur als Charakter.
Der eigentliche Held, der das Goldene Vlies quasi fängt oder holt.
Zurückholt. Der wird nicht nur als Schwächling gezeichnet, sondern er ist als Figur ganz einfach blass geblieben. Der Grillparzer ist eindeutig, wenn er die beide Geschlechter in einem Drama hat, ist er der Frauendarsteller.
Super.
Frauenversteher.
Hätte man ihm gar nicht einen Frauenversteher. Hätte ich jetzt eigentlich nicht assoziiert mit ihm, finde ich aber ganz cool.
Ja.
Es gibt zu wenig gute Frauenrollen.
Er zeichnet in der Trilogie ganz einfach er schreibt von der Humanität über die Nationalität zur Brutalität. Er zeichnet, also die Griechen sind die Zivilisierten und die Kolcher sind die Barbaren sozusagen. Mhm,
Und war das erfolgreich, das Stück?
War sehr erfolgreich. Obwohl natürlich, er hat ja vorweggenommen mit dem Kind, mit dem Mord an ihren Kindern. Ich meine, das ist ja psychologisch total heute noch nachvollziehbar. Ne?
Dass man, es kommt vor, möchtest du damit sagen, oder?
Es kommt vor, naja, es ist nachvollziehbar, es kommt ja vor, dass nur damit man dem Partner wehtut, dass man die eigenen Kinder umbringt. Das ist ja nicht einmal nur gewesen. Ne? Na gut, es war also ein Erfolg, aber interessanterweise nur am Anfang, dann ist es relativ dahin geplätschert und er hat mit der Charlotte gebrochen.
Also endgültig dann, mit der Frau seines Cousins.
Ja, ob das jetzt wegen dem Misserfolg war oder ob er die Kathi Fröhlich schon gekannt hat, weiß man nicht. Er hat die Charlotte aber erst wieder gesehen, 7 Jahre später, wie sie am Totenbett gelegen ist. Sie ist bei der Geburt ihres 5. Kindes, glaube ich, gestorben.
Okay. Ja. Ist ja dann, aber da habe ich jetzt einmal eine grundsätzliche Frage. Woher hat man eigentlich gewusst, mit wem der Grillparzer, oder woher weiß man, mit wem der Grillparzer einen Bandschall gehabt hat? Warum weiß man eigentlich diese ganzen Geschichten so genau?
Naja, erstens einmal musst du vorstellen, also so die Leute waren im Vormärz oder in der Biedermeierzeit nicht Brüde. Also das war nicht so, dass die jetzt die waren halt ganz einfach locker. Zweitens, stell dir vor, der heutige erste Bezirk ist 3 Quadratkilometer groß. Also nicht unbedingt groß. Da ist aber eingerechnet die Fläche bis zum Getreidemarkt, bis zum heutigen. Mhm. Also das heißt, das ganze Glacis, also Wien 1820, 18, war ja viel kleiner, weil es ja innerhalb der Stadtmauern nur war. Mhm. Also es hat viel weniger als 3 Quadratkilometer gehabt. 50.000 Einwohner ungefähr und eine gewisse Schicht, da hat jeder jeden gekannt. Mhm. Und da gibt es jetzt einerseits vom Grillparzer Tagebuchaufzeichnungen, die schließen lassen auf gewisse Ereignisse. Und von
seinem darauf, dass die Liebe nicht mehr platonisch war, zum Beispiel?
Ja, zum Beispiel. Und dann gibt es von Onkel und Cousin, also aber nicht vom Baumgartner, sondern vom Baumgarten, gibt es Aufzeichnungen. Also es gibt die verschiedensten Quellen. Wobei ihm ja diverse Kinder zugeschrieben werden. Mhm. Oder 2 zumindest. Und da muss man sagen, das weiß man natürlich nicht. Weil du kennst ja die Maxime, Mater semper certa est, Pater semper incertus est.
Das heißt, dass man die Mutter immer kennt, aber den Vater
nicht.
Nicht der Vater selber immer nicht kennt. Nicht immer kennt.
Es ist jetzt seit ein paar Jahrzehnten vielleicht nicht mehr, also ganz
ja, aber,
so, aber hat sehr lange gegolten.
Mhm. Naja, interessant. Na gut, also das heißt, da war eine gewisse Gesellschaft in diesem kleinen Wien. Die haben sich alle gekannt. Wien war ein Dorf. Wien ist ja immer noch ein Dorf. Und was haben die dann so, wo hat sich die Gesellschaft dann getroffen oder was haben die dann so gemacht? So.
Naja, also wieder musst du vorstellen, dass die von jeder politischen Beteiligung ausgeschlossen waren. Mhm. Überwacht. Mhm. Metternichs System, der Sedlitzky in Wien, der Polizeichef, war Intimfeind vom Grillparzer. Und die haben sich also irgendwie anders, haben sich eben auf die schönen Künste zurückgezogen und auf die Gesellschaften, da hat es Salons gegeben, die Caroline Bichler, dann ist die Ottilie von Goethe, ist nach Wien gekommen, die hat einen Salon gehabt, also verschiedenste Sachen und zu Schubert-Abenden. Der Schubert war ja sehr beliebt und der hat in verschiedene Palais eingeladen worden und hat dann eben so Schubert-Abende gegeben.
Mhm. Und so ein Haus-DJ quasi.
Ja, aber damals hat man halt Hauskonzerte gesagt. Und die
eigentlich auch wieder total modern in Zeiten wie diesen, dass man irgendwie die Party zu Hause macht, alleine.
Mehr oder weniger. Nein, aber damals waren es eher gequetscht. Und das waren halt immer dieselben Leute, die dorthin kommen, sind immer Künstler und Musiker, Maler, Schriftsteller, was auch immer.
Und ihre klugen Frauen, die Salons quasi eingerichtet haben.
Die, ja.
Genau. Ja, und da hat dann der gute Franz die Kathi Fröhlich kennengelernt, oder? Bei sowas, genau, so einer
Gelegenheit. Ballet Caprara, Guy Müller oder Guy Müller Caprara. Und das ist in der Wallnerstraße.
Die ist wo ungefähr?
Gassen unter der Herrengasse, Parallelgasse zur Herrengasse. Mhm. Also wenn du beim niederösterreichischen Land, also bald in Niederösterreich stehst und schaust Richtung Norden, siehst du so querstehendes Ballet Caprara, Guy Müller.
Also quasi bei der U3-Station Herrengasse ungefähr?
Gassen weiter. Wobei die U3-Station Herrengasse ist ja eigentlich in der Fahnengasse.
Mhm. Und warum heißt die Fahnengasse Fahnengasse?
Die Fahnengasse heißt Fahnengasse, weil dieses Palais Caprara war die französische Botschaft. Mhm. Und da war der Botschafter in den späten 1790er Jahren, war der Jean-Baptiste Bernadotte. Und der hat zu irgendeinem Feiertag zu einem französischen Tricolore rausgehängt. Was die Wiener wahnsinnig empört hat, weil die waren ja teilweise im Krieg mit den Franzosen. Mhm. Und da ist der, also da hätte man ihn bald gelyncht und auf das hinauf ist die Gasse Fahnengasse genannt worden.
Interessant.
Heute ist in dem Palais im Übrigen der Börse drinnen.
Ah ja.
Und die Geimüllers, die waren eine Bankiersfamilie, die sehr reich waren, aber einer der Nachkommen, also ich glaube noch nicht, könnte sein, dass schon der war, hat, der war angeblich das Vorbild für Raimunds Verschwender. Aha. Und hat dem alle Ehre gemacht und hat das Vermögen ganz einfach, wirklich ein großes Vermögen durchgebracht.
Okay.
Und dort hat er eben die Kathi Fröhlich kennengelernt.
Auf einer Party quasi.
Auf einer Gesellschaft. Und diese Gesellschaft, das waren vier Schwestern. Mhm. Und die vier Schwestern, also die Kathi hat nicht gesungen.
Die Happy Sisters quasi.
Die Fröhlich Sisters, ja. Kann man das übersetzt, ja. Und die drei von denen haben gesungen, Kathi nicht. Mhm. Und eine und haben damit ihren Lebensunterhalt verdient.
Das ist interessant, im frühen 19. Jahrhundert. Eine Girlband quasi.
Die war sehr ungewöhnlich eigentlich. Mhm. Und die haben, eine dieser Schwestern ist eine ganz interessant, die Anna, die hat unterrichtet an einer Vorläuferinstitution der heutigen Musikuniversität. Und die betrachten sie sozusagen als erste Professorin.
Ah, interessant.
Heute noch.
Cool. Anna Fröhlich.
Anna Fröhlich.
Das finde ich mal gut, sowas zu hören.
Mhm. Ja.
Aber verliebt hat er sich in die Kathi.
Verliebt hat er sich in die
Kathi. Wer war Kathi Fröhlich?
Kathi Fröhlich war eben die eine der Fröhlich-Schwestern, die eben nicht gesungen hat. Und was war sie? Sie hat schwarze Haare gehabt
und Busen.
Schwarze Augen. Und bitte, er hat ihr ein Gedicht geschrieben, das ich dich bitte vorzulesen.
Kathi Fröhlich. Wo ich bin, fern und nah, stehend zwei Augen da, dunkelhell, blitzesschnell, schimmernd wie ein Felsenquell, Schatten umgrenzt.
So hat er sie, so hat er die Frauen halt bezaubert mit seinen, mit seinen Worten. Mhm. Und das Interessante ist, er war wahnsinnig eifersüchtig. Mhm. Von ihm stammte das Wort Eifersucht, ist eine Leidenschaft, die mit Eifersucht was Leidenschaft.
Ja, das kenne ich schon.
Ja. Und er selber hat sich schon die Freiheit genommen, mit anderen zu
sicher.
Und er hat dann schon, er hat sich gefunden ein bisschen rechthaberisch. Er hat dann so schon, sie waren zwar verlobt, aber er hat schon immer Rückzieher gemacht. Aber alle haben sich wirklich als verlobtes Paar, als ideales Paar betrachtet.
Weil sie ihn ausgehalten hat.
Das, ja, wohl. Er hat dann die Verlobung gelöst.
Mhm. Das ist nicht
und
nett.
Hat, sie sind aber immer, erstens haben sie ja immer wieder gesehen auf den Gesellschaften. Ich meine, es war ja ein enger Kreis. Und zweitens hat er ihr immer wieder geschrieben und sie ihm auch. Also sie waren immer in Verbindung.
Ja. Ja. Was heißt immer? Für immer, immer?
Für immer, immer. Ever?
Sehr impressive. Bis der Tod sie geschieden hat?
So ist es.
In Wirklichkeit? Aber sie haben nie geheiratet?
Sie haben nie geheiratet. Aber zum Schluss, nachdem er über 80 war, also nach seinem 80. Geburtstag hat er angeblich, habe ich wo gelesen, angeblich sie für den nächsten Tag bestellt, für 6 Uhr früh in die Stephanskirche. Und sie hat gesagt, warum? Und er hat gesagt, na, weil er sie heiratet. Und da war sie total empört und hat gesagt, na, sie ist ja nicht jetzt eine Hofratsköchin, die er gerade noch vor seinem Tod heiratet.
Damit sie Pension kriegt.
Hat das ab.
Ja, aber cool, das dürfte eine sehr emanzipierte Frau gewesen sein und auch mit ihrer Schwester dürften sehr cool drauf gewesen sein. Das finde ich, super, die Geschichte.
Ja.
Ja. Wovon hat die gelebt oder hat die einen Beruf gehabt? Oder?
Ja, die haben eben von Singen und sie haben so eine kleine Renten vielleicht gehabt haben von den Eltern, das kann ich nicht sagen, weil sonst hätten sie ja die Wohnung nicht leisten können. Aber sie haben wirklich von Singen und dann eine der Schwestern, die Betty, hat geheiratet, die hat einen Sohn gehabt, den Wilhelm. Und der war angeblich der Einzige, der den Grillparzer aufheitern konnte.
Aha.
Und da ist auch gemunkelt worden, dass er in Wirklichkeit der Sohn vom Grillparzer ist. Aber wieder gilt also wieder, was weiß ich.
Und wo haben die gewohnt? Oder hat er mit denen zusammen gewohnt mal? Oder wie war das?
später dann. Die haben in der Spiegelgassen gewohnt auf 21. Er ist einmal dort zwei Stöcke unterhalb oder einen Stock unterhalb hat er gewohnt. Und dann nach 1849 oder so ist er dann zu ihnen gezogen. Mhm.
Aber du hast doch gesagt, dass er die Kathi Fröhlich namentlich genannt hat, in König Ottokars Glück und Ende.
Hat er nicht dort gewohnt, sondern es gibt immer Lücken, wo man nicht genau weiß, wo er gewohnt hat. Aber da ist er dann, 1821 ist er gezogen in die Dorotheagasse 6 und da hat er König Ottokars Glück und Ende geschrieben, wo die Kathi Fröhlich eben namentlich genannt wird. Da wird ein Kind dem König Rudolf I. vorgestellt, als Katharina Fröhlich, Bürgerskind aus Wien.
Das ist total interessant, weil ich kenne eine Katharina Wesseli, was ja, Wesseli heißt ja Fröhlich auf Tschechisch oder wahrscheinlich auch auf Slowakisch. Und die ist eine große Tschechien-Expertin. Das muss ich hier, glaube ich, mal erzählen, diese Koinzidenz. Das ist eine tolle Geschichte.
Ja.
Ja. Ja, um das jetzt abzurunden, also in der Dorotheagasse hat er gewohnt und da in einem Haus, in dem heute eigentlich auch eine Wiener Institution nach wie vor zu finden ist. Gerade nicht offen, aber doch.
Ja, er hat nicht in dem Haus gewohnt, sondern es ist jetzt im Nachfolgerhaus, ist Café Havelka.
Sehr lustig.
Und daneben, das ist eigentlich ein Haus, das 6-8 heißt, und neben Café Havelka ist das Casanova. Casanova war in meiner Jugend halt viel bekannter als jetzt. Und in der Zwischenkriegszeit auch. Und vor allem bekannt ist sie, oder man kennt sie aus dem Film Der dritte Mann. Da haben sie so zwielichtige Figuren herumgetrieben. Unter anderem der Herr Popescu hat der, glaube ich, geheißen. Und das war der Siegfried Breuer. Und der Siegfried Breuer war der schöne Mann des Films. Der hat immer so elegante Herren gespielt, aber nicht Grand Seigneurs, sondern eher so Hochstapler-Typen.
Was zeichnet einen Grand Seigneur aus?
Naja, dass er ein Gentleman ist. Aha. Und das war eben der Siegfried Breuer. Der war schön, aber immer so
verheiratet. Zwielichtig. Aha.
Hat einen Sohn im Übrigen gehabt, du bist doch ein Romy Schneider-Fan, oder?
Ja, doch.
Da hat es gegeben den Film Die Deutschmeister, hast du das gesehen?
Ja, das ist aber ein ganz früher, da war sie ja noch ein Kind.
Da war es noch ein Kind und das war aber, ich sehe es sehr gern, weil da sind die Aufnahmen von der Bellaria und so, aus den 50er Jahren. Und das handelt davon, dass sie sich verliebt in den Jurek, das ist der Komponist vom Deutschmeistermarsch. Und diesen Jurek spielt der Sohn von Siegfried Breuer. Der war aber nicht so schön und ist dann auch irgendwo halt verschwunden.
War halt vor allem Sohn.
War vor allem Sohn. Aber nur darf ich noch einmal auf den Ottokar zurückkommen?
Bitte.
Weil der Ottokar selber, die Person des Ottokar, also die Figur, der Napoleon, da ist ja der Napoleon das Vorbild.
Aha,
interessant. Der Grillplatte hat ja den Napoleon als junger Mann die napoleonische Belagerung quasi miterlebt, war Zeitgenosse, kann man sagen. Und der hat also den Ottokar wirklich dem Napoleon nachmodelliert. Das ist dann irgendwie liegen geblieben. Diese Dramen haben wir zur Zensur müssen. Dort ist es irgendwo liegen geblieben. Und dann hat es zufällig irgendwer der Kaiserin vorgelesen und der hat das gefallen.
Kaiserin dann, Caroline Auguste.
Genau. Und die vierte Frau von Franz I. Und die...
Hat übrigens auch eine Verbindung nach Salzburg, die Karolinenbrücke und das Carolino Augustium. Kurze.
Von ihr. Ja, die hat ja den Kaiser relativ lang überlebt.
Okay, Entschuldigung, aber...
Wo waren wir jetzt? Napoleon? Und dann ist es aufgeführt worden, hat einen großen Erfolg gehabt, aber dann haben sie die Böhmen aufgeführt. Weil sie gesagt haben, wie der Ottokar eben gezeichnet ist, das hat ihnen nicht gepasst.
Weil das ihr Nationalheiliger ist, oder was? Also der Wenzel ist der Heilige. Aber darf ich das ganz kurz aussprechen? Ottokar Przemysl. Und da hat mir mal eine Tschechin gesagt, dass ich dieses Rsch so schön kann. Das kann nämlich nicht jeder. Und für tschechische Mütter ist es anscheinend so, dass sie sich gegenseitig sagen, wenn das Kind das erste Mal dieses Rsch sagen kann, dann kann es sprechen. So
das
viel
kann
zur.
Ich nicht vorstellen. Ja. Also ich kann es nicht.
Ja, ich habe aber auch lang geübt. Mir war mal, das wollte ich unbedingt können. Aber gut, das ist eine andere Geschichte, über die wir vielleicht beim nächsten Mal reden, vielleicht auch nicht. Oder wie auch immer. Ich möchte mal, ich freue mich schon auf die nächste Folge von Erzähl mir von Wien. Da wird es nämlich dann wieder um eine interessante Frauengestalt gehen, nämlich Marie von Smolenitz-Smolk. Davon aber das nächste Mal. In der Zwischenzeit bitten wir euch nochmal ganz herzlich, nominiert uns für den Ö3 Podcast Award bis zum 5. Februar 2021. Den wollen wir gewinnen. Wie das geht, das seht ihr auf unserer Website www.erzählmirvon.wien oder auf unseren Social Media Accounts @erzählmirvonwien. Für heute sage ich mal Servus Fritzi.
Servus Edith.
Servus.
Spazieren Sie mit uns auch online auf den gängigen Social Media Plattformen und www.erzählmirvon.wien. Und abonnieren nicht vergessen.